SRF 3.
Zuerst schauen wir ins Bergell. Teile des Tals sind seit der Nacht von der Außenwelt abgeschnitten. Was bedeutet das für die Einsatzkräfte? Dann, Kenianerinnen und Kenianer müssen wieder an die Urne. Das oberste Gericht des Landes hat nämlich die Präsidentenwahl von Anfang August annulliert. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wo Schweizer Doppelbürger Militärdienst leisten müssen. Die Antwort des Bundesverwaltungsgerichts ist kompliziert. Info 3 mit Damian Rast. Ein Großteil des Bergells ist von der Außenwelt abgeschnitten, dies nachdem in der Nacht erneut zwei Murgänge niedergegangen sind. Einer verschüttete die Straße, die vom Engadin herkommt. Der andere ging in Bondo nieder und blockierte die Straße Richtung Italien. Im Ortsteil Spino wurden ein paar Häuser beschädigt. Verletzt wurde aber nach bisherigem Wissensstand niemand. Die Behörden haben am Morgen informiert, aber viel konnten sie noch nicht sagen. Pius Kessler vom SRF-Regionaljournal Graubünden. Weshalb ist die Lage denn jetzt noch so unübersichtlich?
Ja, es ist für die Fachleute derzeit einfach zu gefährlich, sich zu genau an die Gefahrenzonen zu begeben. Grund ist das Warnsystem, welches bis jetzt frühzeitig die Bevölkerung vor Schlammlawinen warnte, ist bei den erneuten Murgängen in der Nacht beschädigt worden. Solange dieses System nicht instande gestellt werden kann oder es auch andere Warnmöglichkeiten gibt, ist es auch für die Fachleute nicht möglich, vor Ort zu gehen und eine genauere Abschätzung der Schäden zu machen.
Teile des Tals sind abgeschnitten, ich habe es bereits gesagt. Was bedeutet das denn für das Bergell? Wo sind jetzt die Hauptschwierigkeiten?
Dass Bondo abgeschnitten ist, das hatte heute Morgen natürlich vor allem Folgen für all die Menschen, die am Aufräumen und am Reparieren sind. Diese mussten teilweise zu Fuß oder über Umwege ins Dorf, auch Spezialisten, die fehlten zunächst vor Ort. Dabei müssen die Räumungs- und Sicherungsarbeiten möglichst rasch vorangetrieben werden. Aber diese Arbeiten, die können noch immer nicht aufgenommen werden, weil es zu gefährlich ist. Ich habe es erwähnt, das Warnsystem fehlt und alle Arbeiter samt Maschinen, die müssen innerhalb wenigen Minuten in Sicherheit sein. Dies kann, so sagen die Behörden, derzeit einfach noch nicht garantiert werden.
Sie haben es gesagt, Spezialisten, die fehlen. Was sind denn nun die Prioritäten der Behörden?
Ja, Priorität hat vor allem das Auffangbecken bei Bondo, in dem Wasser und Schlamm und Gestein zurückgehalten wird. Es soll möglichst rasch wieder frei gemacht werden. Die letzten Tage wurde dieses Becken von den Rettungskräften teilweise wieder ausgebaggert. Die neuen Murgänge in der Nacht aber füllten das Becken nicht nur, es überquoll sogar. Wenn dieses nicht rasch wieder frei wird, kann jeder weitere Schlammlawine noch größere Schäden unten im Tal rund ums Dorf Bondo ausrichten. Und was man auch noch nicht weiß, wie groß war der Felsabbruch in der Nacht wirklich, wie viel ist noch oben und ob die Schlammlawine nicht einfach von Geröll und Gestein entstanden ist, die schon abgebrochen sind und dadurch diese Schlammlawine ausgelöst wurde.
Pius Kessler war das live aus Chur. Vielen Dank. Die Präsidentenwahl in Kenia vom 8. August ist ungültig. Das hat das oberste Gericht des Landes entschieden. Das Gericht ordnete eine Neuwahl innerhalb 60 Tagen an. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Die Wiederwahl von Amtsinhaber Uhuru Kenyatta sei, so das Gericht, nicht gemäß der Verfassung durchgeführt worden. Es habe zu viele Irregularitäten und eine Reihe illegaler Handlungen gegeben. Dieser Meinung seien alle 6 Richter gewesen. Die Wahl werde deshalb annulliert. Dieser Entscheid, so die obersten Richter, sei mit 4-2 Stimmen gefallen. Der im August unterlegene Oppositionskandidat Raila Odinga hatte die Wahl angefochten. Die Computer, bei denen die Resultate aus den Provinzen einliefen, seien gehackt und zugunsten von Präsident Kenyatta manipuliert worden, so der Vorwurf der Opposition bei der Eingabe ihrer Wahlbeschwerde. Nach Überprüfung dieser Vorwürfe folgte das Gericht jetzt dieser Argumentation, wies aber niemandem die Schuld für die Manipulationen zu. Dies sei ein historischer Tag für das kenianische Volk, ja für ganz Afrika, erklärte der im August unterlegene Oppositionskandidat Odinga nach dem Entscheid. Er habe allerdings jetzt kein Vertrauen mehr in die Wahlkommission, die die neu angesetzte Wahl organisieren müsse. Von Präsident Kenyatta gibt es zur Stunde noch keine Reaktion. Der Entscheid war in der Hauptstadt Nairobi mit Spannung erwartet worden, da es nach dem jetzt annullierten Wahlsieg von Amtsinhaber Kenyatta zu massiven Ausschreitungen gekommen war, glich das Gerichtsgebäude einer Festung und die meisten Geschäfte der kenianischen Hauptstadt blieben deshalb heute auch geschlossen.
Zu den Nachrichten mit Andi Lüscher.
In Bern wird die Frauenklinik wegen schwerer Baumängel definitiv saniert für insgesamt 100 Millionen Franken. Die Inselspitalgruppe teilte mit, der Verwaltungsrat habe sich für die Behebung der Baumängel und für weitere Anpassungen entschieden, nachdem er auch Alternativen geprüft habe. Zur Diskussion stand unter anderem ein Abriss des vor 15 Jahren fertiggestellten Gebäudes. Ein externes Gutachten habe gezeigt, dass sich die Fassade der Frauenklinik nachhaltig sanieren lasse. Der Kanton Zürich soll ein flächendeckendes Glasfaser-Internet bekommen. Das fordert eine kantonale Volksinitiative, die ein parteiunabhängiges Komitee lanciert hat. Konkret will die Initiative die Zürcher Elektrizitätswerke verpflichten, in ihrem Versorgungsgebiet jeden Haushalt mit Glasfaser zu erschließen, und zwar innerhalb von 7 Jahren. Das sei nötig, damit beim Internetgebrauch keine Zweiklassengesellschaft entstehe, schreibt das Komitee. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt unverändert bei 1,5%. Das teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Damit haben Mieterinnen und Mieter grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Mietzinssenkung und die Vermieter keinen auf Mietzinserhöhungen. Der Referenzzins lag bei seiner Einführung vor 9 Jahren bei 3,5%. In Kroatien darf der einstige kommunistische Staatsgründer Jugoslawiens, Josip Broz Tito, nicht mehr Namensgeber einer der wichtigsten Plätze in der Hauptstadt Zagreb sein. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der Marschall-Tito-Platz heißt schon bald Platz der Republik Kroatiens. Der Namensänderung waren jahrelange Diskussionen vorausgegangen. Die meisten Mitglieder des Parlaments sehen in Tito einen Diktator. Eine Minderheit hält ihm die Schaffung des unabhängigen kommunistischen Jugoslawiens zugute. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.922 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.1436 gehandelt, der Dollar zu 96,03. Das Wetter. Am Nachmittag und auch morgen geht es mit Wolken und Regen weiter. Im Westen und im Wallis sind aber auch Aufhellungen möglich. Es ist kühl bei 15 Grad. Im Süden fällt besonders am Nachmittag und Abend erneut kräftiger Gewitterregen.
Info 3 Mittag.
Wer 2 Pässe hat, zum Beispiel einen Schweizer Pass und auch noch einen französischen, der hat Rechte und Pflichten in beiden Staaten. Wie ist das bei der Wehrpflicht? In welchem Land müssen Doppelbürger ihren Militärdienst leisten? Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem aktuellen Urteil die Beziehung zwischen Schweizer Armee und Doppelbürgern analysiert. Beziehungsstatus? Es ist kompliziert. Richtig kompliziert. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Knapp 17% der Schweizerinnen und Schweizer haben noch eine zweite oder dritte Nationalität. Im Alltag ist das meist kein Thema. Für die jungen Männer aber stellt sich mit der Volljährigkeit die Frage, wo sie ihren Militärdienst leisten. Die Schweizer Armee sieht darin kein Problem. Schweizer sind dienstpflichtig, eine zweite Staatsbürgerschaft ändere daran nichts, im Prinzip. Wer allerdings bereits in seiner zweiten Heimat einen Dienst geleistet hat, könne das der Armee melden. Bestehen bleibe die Pflicht zur Zahlung des Wehrpflichtersatzes, so nachzulesen auf der Internetseite der Armee. Für 7 Länder gelten außerdem besondere Regeln, festgelegt durch bilaterale Abkommen. Die wichtigste Folge davon: jene Schweizer, die auch den Pass eines unserer Nachbarländer besitzen, dürfen wählen, welchen Regeln sie sich unterstellen. Die Verträge stammen aus einer Zeit, als die allgemeine Wehrpflicht auch noch allgemein galt. Seither aber hat sich die Situation geändert. Deutschland und Frankreich beispielsweise haben die Wehrpflicht zwar offiziell nicht abgeschafft, aber ausgesetzt. Für einen jungen Schweizer ist die Wehrpflicht in diesen Ländern also deutlich bequemer. Ein junger Genfer, der das erst nach seiner Aushebung realisierte, kämpfte deshalb bis vor Bundesverwaltungsgericht für sein Wahlrecht. Die Armee wehrte sich dagegen mit dem Argument, das Wahlrecht erlösche mit dem Beginn des Militärdienstes. Weil der Mann bereits an der Aushebung teilgenommen habe, müsse er sein Ehres auch antreten. Ist die Aushebung Teil des Militärdienstes? Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, die Situation ist kompliziert. Die Schweiz hat Abkommen mit Kolumbien, Argentinien, den USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. In diesen 7 Abkommen wird die Schweizer Wehrpflicht jeweils unterschiedlich definiert, gerade auch auf ihren Beginn. Deshalb wäre eine Klärung sehr wünschenswert, schreibt das Gericht. Im konkreten Fall entscheiden die Richter für den jungen Genfer. Trotz Aushebung und Einteilung in die Schweizer Armee kann er sich noch auf sein Wahlrecht berufen und in Frankreich einen Wehrdienst leisten, den es gar nicht mehr gibt. Die Armee verzichtete auf eine Stellungnahme zum Thema.
Info 3 Mittag.
Das klingt nach einer guten Nachricht. In Italien haben wieder gleich viele Menschen eine Arbeit wie vor der Finanzkrise 2008. Die Regierung klopft sich auf die Schultern und sagt, das liege an den Reformen der letzten Jahre. Also, grob gesagt, an einer Gesetzgebung, die flexiblere Arbeitsverträge zulässt und die Betrieben, die Personen einstellen, Steuererleichterungen gewährt. Das tönt alles sehr positiv. Ich habe Italien-Korrespondent Franco Battel gefragt, ob dieser Eindruck stimme.
Also 23 Millionen Italienerinnen und Italiener, die eine Arbeitsstelle haben, da ist man tatsächlich wieder auf dem Niveau von vor der Krise, von vor 2008 angelangt. Das ist sicherlich ein Erfolg. Und trotzdem muss man sagen, steht Italien heute schlechter da wie damals, wie 2008, 2009. Denn viele Italienerinnen und Italiener verdienen heute weniger als damals. Und viele haben auch einen schlechteren Arbeitsvertrag, also prekäre Arbeitsverträge. Und dann muss man sagen, ist es der italienischen Wirtschaft in den letzten Jahren und auch heute nicht gelungen, Schulabgängerinnen oder Studentinnen und Studenten, die gerade einen Abschluss gemacht haben, in den Arbeitsprozess zu absorbieren. Das heißt, die Jugendarbeitslosigkeit, die bleibt in Italien sehr, sehr hoch.
Sie sagen es eben vor allem die Jungen, die haben Mühe, Arbeit zu finden, selbst wenn sie bestens qualifiziert sind. Mehr als jeder Dritte bis 24 Jahre hat keine Arbeit in Italien. Woran liegt denn das?
Da ist sicher einmal das Wachstum in Italien nach wie vor sehr bescheiden. In diesem Jahr dürfte es knapp über 1% liegen. Das reicht einfach nicht aus, um genügend neue Arbeitsplätze zu schaffen, um Jugendliche in den Arbeitsprozess aufzunehmen. Und dann besteht auch nach wie vor in Italien das Problem der Berufsbildung. Die Berufsbildung in Italien ist sehr theoretisch. Es gibt zwar auch Lehren wie in der Schweiz, wo Schule und Praxis Hand in Hand gehen, aber diese Berufslehre ist wenig verbreitet. Und das führt dazu, dass eben vielen Jugendlichen der Übergang von der Schule ins Berufsleben sehr schwer fällt. Und da müsste Italien dringend Reformschritte unternehmen.
Info 3 war das eine Sendung von Yvonne Lambricker und mir, Damian Rast. Einen schönen Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.